Die Überschrift der heutigen Vorlesung, also Medienkompetenz und informationspädagogische Kompetenz. Das soll in drei Schritten bearbeitet werden. Es soll zunächst noch einmal um die Differenz von Medienbildung und Bildungsmedien gehen, um auch noch mal deutlicher zu machen, worum es in dieser Vorlesung gehen wird. Dann soll der Begriff der Medienkompetenz erläutert werden, ein Begriff, den Sie aus der öffentlichen Diskussion um neue Medien in der Bildung sicherlich auch schon kennen. Und schließlich soll eine spezifische Ausprägung von Medienkompetenz, die für Sie als künftige oder vielleicht auch jetzt schon praktizierende Pädagoginnen und Pädagogen von besonderer Bedeutung ist, thematisiert werden, nämlich informationspädagogische Kompetenz. Ich starte also mit der Unterscheidung von Medienbildung und Bildungsmedien. Wenn ich über Medienbildung oder von Medienbildung spreche, dann ist damit gemeint eine Bildung, Unterricht, Lernen für Medienpraxis. Wir sprechen also von Medienbildung, in der Medienpädagogik ist auch manchmal von Medienerziehung in diesem Zusammenhang die Rede, dann, wenn es darum geht, Jugendliche oder auch schon Kinder oder auch Erwachsene darauf vorzubereiten, dass sie in ihrer Lebenspraxis in angemessener Weise mit Medien umzugehen, verstehen, Medien begreifen als Teil ihrer Lebenswelt und auch begreifen, wie Medien funktionieren und wie man Medien für sich selbst auch nutzen kann. Das ist also eine Bildung für Medienpraxis und das, was ich gerade kurz charakterisiert hat, angemessener Umgang, Nutzung der Medien für sich selbst, verstehen, wie Medien funktionieren und so weiter. Dies alles kann man unter dem Zielbegriff Medienkompetenz fassen. Bei Medienbildung geht es also um Medienkompetenz als Ziel. Wenn wir uns mit Bildungsmedien beschäftigen, dann geht es um Medieneinsatz für Bildungszwecke. Die Relation zwischen Bildung und Medien ist hier sozusagen umgedreht. Ziel ist hier, dass die Medien eingesetzt werden zur Unterstützung von Bildungsprozessen, wobei diese Bildungsprozesse sich auf alles Mögliche beziehen können, beispielsweise auf künstlerische Inhalte. Die Bildungsziele, die sich mit dem Einsatz von Bildungsmedien verbinden, sind nicht durch den Medieneinsatz diktiert, sondern sie hängen ab von dem jeweiligen Fach oder dem jeweiligen Gegenstand oder der jeweiligen Praxis, auf die vorbereitet bzw. mit der man sich auseinandersetzen soll. So also zunächst mal die Unterscheidung zwischen Medienbildung und Bildungsmedien. Eine Medienbildung für Pädagoginnen und Pädagogen bedeutet nun spezifischer, dass im Hinblick darauf, dass sie ja als Pädagoginnen und Pädagogen nun eine bestimmte Praxis mit Medien vor sich haben, dass zu ihrer Medienbildung dazugehört, dass da auch über das gesprochen wird, was das andere Thema war, nämlich Bildungsmedien. Das heißt, eine Medienbildung für Pädagoginnen und Pädagogen verbindet sozusagen in dem Sinne beides, dass es eine Bildung über Medien für Bildung ist. Die Zielvorstellung, die sich damit verbindet, ist eine medienpädagogische Kompetenz. Wir reden hier noch nicht von neuen Medien, sondern ganz allgemein von Medien. Und wenn von medienpädagogischer Kompetenz die Rede ist, dann ist das auch in diesem allgemeinen Sinne gemeint. Spezifischer nun das, was hier in dieser Vorlesung gemacht wird, Pädagogik der neuen Medien, das ist eine Bildung über neue Medien für Bildung. Sie als Pädagoginnen und Pädagogen sind Adressaten einer solchen Bildung und der Gegenstand sind die neuen Medien und das Feld, auf das damit auch vorbereitet werden soll, ist Ihr künftiges Praxisfeld und der Einsatz neuer Medien in ihren künftigen Praxisfeld oder in ihren künftigen Praxisfeldern. Ziel dieser Bildung ist informationspädagogische Kompetenz. Was ich also hiermit jetzt gemacht habe, ist sozusagen eine Metareflexion auf den Sinn dieser Veranstaltung hier. Was soll mit dieser Veranstaltung geleistet werden? Das ist hier jetzt angegeben. Eine Veranstaltung zur Pädagogik der neuen Medien im Rahmen von Pädagogenausbildung ist eine Bildung über neue Medien für Bildung. Und sie hat zum Ziel die Ausbildung informationspädagogischer Kompetenz oder etwas bescheidener und vorsichtiger ausgedrückt, einen Beitrag zur Ausbildung informationspädagogischer Kompetenz zu leisten. Der Begriff Medienkompetenz ist also jetzt schon mehrmals gefallen. Und im zweiten Schritt der heutigen Vorlesung möchte ich auf diesen Begriff etwas weiter eingehen. Ich komme aus der Tradition geisteswissenschaftlicher Pädagogik, eine Tradition, die jetzt etwa 200 Jahre alt ist, das heißt um 1800 herum eingesetzt hat. Seitdem gibt es die Pädagogik als gesellschaftliche Disziplin, als eine Disziplin, die auch mit Lehrstühlen an Universitäten vertreten ist. Sie ist hervorgegangen aus der Philosophie. Und viele der ersten Vertreter dieser Disziplin waren auch gleichzeitig oder eigentlich in ihrem eigentlichen Auftrag Philosophen. So auch Kant. Und auf Kant geht zurück eine der Leitkategorien der traditionellen Pädagogik, der traditionellen eben aus der geisteswissenschaftlichen Tradition begründeten Pädagogik, nämlich die Kategorie der Mündigkeit. In einem Aufsatz, der übertitelt war mit der Frage, was ist Aufklärung? Das war eine Preisfrage und Kant hat sich um diesen Preis mit diesem Aufsatz beworben. Ich weiß gar nicht, ob er ihn gewonnen hat. Dieser Aufsatz beantwortet eben die Frage, was ist Aufklärung? Und wie Kant in diesem Aufsatz sagt, ist Aufklärung der Ausgang der Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Man kann es also auch positiv formulieren. Es ist der Weg hin. Aufklärung ist der Weg zur Mündigkeit, wenn es der Ausgang aus der Unmündigkeit ist. Und zwar aus einer Unmündigkeit, die nichts damit zu tun hat, wofür man sozusagen nichts kann, wenn man mit den entsprechenden Mitteln, geistigen Mitteln etwa nicht versehen ist, sondern die man selbst verschuldet. Das heißt, die Mittel sind eigentlich da, die geistigen Mittel sind da, um mündig zu sein, aber sie werden nicht genutzt. Man verzichtet sozusagen auf den Einsatz des eigenen Verstandes und unterwirft sich dem, was andere aufgrund ihrer Überlegungen einem vorgeben. Das ist also selbstverschuldete Unmündigkeit und Aufklärung soll also die Menschen aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien. Und was man dazu braucht, das ist Mut, wie Kant betont. Denn was man zunächst mal vielleicht spontan antworten würde, naja, dazu braucht man zum Beispiel Denkvermögen, rationales Denkvermögen. Davon geht Kant ja aus, dass dies den meisten Menschen jedenfalls sowieso zu eigen ist. Daran mangelt es gar nicht. Das ist gar nicht das Problem. Sondern woran es mangelt, ist der Mut, dies auch tatsächlich zu nutzen, den eigenen Verstand zu nutzen. Insofern bedeutet Mündigkeit also, und das ist jetzt die zweite Formulierung, die Fähigkeit zur nach Vernunft geprüften Maximen selbstbestimmten und aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Lebens- und Entwicklungsprozess. Eine etwas umständliche Formulierung, die aber das, was bei Kant steht, nämlich dass Mündigkeit, die Fähigkeit und der Mut zum autonomen Verstandesgebrauch sei, nun auslegt im Hinblick darauf, dass gesellschaftliche Lebens- und Entwicklungsprozesse auch zu veränderten Anforderungen führen und insofern auch historisch bedingt sind. Das, was zu Kants Zeiten es bedeutet hat, seinen Verstand zu gebrauchen im Hinblick auf eine selbstbestimmte Lebensführung, das war sicherlich etwas anderes als was heute, eben nicht zuletzt auch aufgrund der zunehmenden Technisierung unserer Lebensverhältnisse dazu notwendig ist. Wenn ich nun in dem Sinne Mündigkeit als Medienkompetenz versuche zu spezifizieren, dann bedeutet das Fähigkeit zur nach Vernunft geprüften Maximen selbstbestimmten und aktiven Teilhabe an einem zunehmend durch neue Medien vermittelten gesellschaftlichen Lebens- und Entwicklungsprozess. Das ist sozusagen jetzt so eine Leitformel dafür, worum es geht, wenn wir über Medienkompetenz sprechen. Eine kurze Zwischenbemerkung zum Kompetenzbegriff. der sich ja nochmal unterscheidet vom Lernzielbegriff oder vom Bildungsbegriff. Der Kompetenzbegriff, wie er sich in den letzten Jahren in der pädagogischen Diskussion und auch in der öffentlichen Diskussion durchgesetzt hat, weist, damit man von Kompetenz sprechen kann, mehrere Elemente auf. Das eine ist, wir sprechen von Kompetenz, wenn das, was mit der Kompetenz angesprochen wird, nämlich eine Fähigkeit, sich auf eine Handlung bezieht oder auf ein Handlungsfeld bezieht. Im Kompetenzbegriff muss also solch eine Bezugnahme auf Handlung oder auf Praxis enthalten sein. In der Definition, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, ist dies die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Lebens- und Entwicklungsprozess. Also es geht nicht darum, dass ein irgendwie geartetes Vermögen sozusagen in der Innerlichkeit des gebildeten Menschen schlummert und dort sozusagen ihr Wesen oder Unwesen treibt in dieser Innerlichkeit, sondern es geht beim Kompetenzbegriff darum, dass dies etwas ist, dass Kompetenz etwas ist, das in Bezug auf eine Wirklichkeit, auf eine Praxis auch aktualisiert wird. Und es bezeichnet zudem, der Kompetenzbegriff bezeichnet zudem eine bestimmte Qualität dieser Handlung. Also es geht nicht darum, überhaupt in irgendeiner Weise handlungsfähig zu sein, sondern diese Handlungsfähigkeit wird noch auf eine bestimmte Weise qualitativ ausgezeichnet. Und auch dies muss im Kompetenzbegriff angegeben sein. Diese Auszeichnung ist hier die der Selbstbestimmung. Die Praxis im gesellschaftlichen Leben kann auch eine andere sein, eine nicht selbstbestimmte, eine fremdbestimmte Praxis. Es geht also um die Qualität selbstbestimmter Praxis, wenn von Medienkompetenz die Rede ist. Und schließlich soll der Kompetenzbegriff auch angeben, welche subjektiven Bedingungen der Möglichkeit einer solchen Qualität, in diesem Fall also der Selbstbestimmtheit, denn gegeben sein müssen. In dem Begriff, den ich Ihnen eben vorgestellt habe, in der Definition, die ich Ihnen vorgestellt habe, ist dies, dass der Einzelne über Maxime verfügt, über Grundsätze verfügt, die er aufgrund seines eigenen Vernunftvermögens geprüft hat. Dass er also in der Lage ist, solche Prinzipien oder Grundsätze oder Maxime für sich zu entwickeln. Ich habe hier den Kantschen Begriff gebraucht, der aus dem Kantschen kategorischen Imperativ resultiert. Der Kantsche kategorische Imperativ ist sozusagen eine Anweisung dafür, was für Maxime dies denn sein müssen oder wie solche Maxime denn beschaffen sein müssen, solche Prinzipien. Es gibt verschiedene Formulierungen des Kantschen kategorischen Imperativs. Eine lautet etwa, handle stets so, dass die Maxime deines Handelns als Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung gelten können. Handle stets so, dass die Maxime deines Handelns als Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung dienen können oder gelten können. Das heißt, die Prinzipien oder Grundsätze, nach denen Sie handeln, sollen Prinzipien oder Grundsätze sein, die so für jeden gelten können und nicht nur für Sie. Sie dürfen sich also nicht auf etwas berufen, das nur für Sie Gültigkeit hat. Auf ein Privileg, auf ein besonderes Vorrecht oder dergleichen. Sondern Sie dürfen sich hiernach nur auf etwas berufen, was so auch für andere übernommen werden kann oder von anderen übernommen werden kann für ihr eigenes Handeln. Und wenn alle diese Regel sozusagen befolgen, dann handeln alle selbstbestimmt, nämlich nach den von ihnen selbst akzeptierten Grundsätzen. Und dies sind gleichzeitig Grundsätze, die es ermöglichen, dass dies ein soziales Handeln ist. Das heißt, ein Handeln, das im sozialen Kontext nicht zu Konflikten führt oder wenn zu Konflikten, dann zu Konflikten, die auf der Grundlage einer gemeinsamen Basis von Prinzipien oder Maximen ausgetragen und ausgehandelt werden können. Also dies alles steckt im Kompetenzbegriff oder im Medienkompetenzbegriff, wie ich ihn eben vorgestellt habe, drin. Und nun möchte ich auf das zu sprechen kommen, was dann heute den Schwerpunkt der Vorlesung ausmacht, nämlich die Thematisierung einer spezifischen Ausprägung von Medienkompetenz, nämlich erstens, dass es sich um eine medienpädagogische Kompetenz handelt. Also man könnte auch sagen, Medienkompetenz für oder von Pädagoginnen und Pädagogen. Und dies nun für diese Vorlesung hier nochmal speziell bezogen auf die neuen Medien. Und insofern spreche ich nicht einfach von medienpädagogischer Kompetenz, sondern von informationspädagogischer Kompetenz. Es bezieht sich also auf die neuen Medien. Es handelt sich dabei also um eine professionsbezogene Medienkompetenz von Pädagoginnen und Pädagogen. Und wie ich vorhin schon sagte, dazu etwas beizutragen, soll auch eine Aufgabe dieser Vorlesung sein. Nur durch Vorlesungen kann man eine solche Kompetenz, Sie haben ja gesehen, sie ist etwa auf Handlung ja auch bezogen, nur durch Vorlesungen kann man eine solche Kompetenz sicherlich nicht ausbilden. Diejenigen von Ihnen, die im Projekt ICUM mitmachen, sehen ja auch, dass die Vorlesung nur ein Element in einem Ausbildungsplan ist, der mehrere zusätzliche Elemente enthält und durch seine zusätzlichen Elemente eben auch einen stärkeren Praxisbezug als eine Vorlesung sie haben kann, einen stärkeren Praxisbezug aufweist. Aber die Ebene, die vorhin angesprochen worden ist, mit den Maximen, den Grundsätzen, auf die sich dieses Handeln gründen soll oder an denen es sich orientieren soll, dazu wird in dieser Vorlesung sicherlich einiges gesagt werden. Ich möchte nun diese informationspädagogische Kompetenz differenzieren. Ich möchte sozusagen genauer drauf gucken, was macht sie denn aus? Woraus besteht sie denn? Und es gibt zunächst zwei Kompetenzbereiche, in die ich unterscheiden möchte. Nämlich, das sind auf der einen Seite sachbezogene Kompetenzen. Das heißt, das sind Kompetenzen, die beziehen sich auf die Sache, die hier in Rede steht, nämlich die neuen Medien. Und es gibt auf der anderen Seite prozessbezogene Kompetenzen. Das sind Kompetenzen, die sich auf den Prozess des Lernens, des Arbeitens mit und über die neuen Medien bezieht. Diese beiden Bereiche lassen sich unterscheiden, aber sie lassen sich auch aufeinander beziehen, wie man nachher noch sehen wird. Ich komme also zunächst zu dem Bereich der sachbezogenen Kompetenzen. Und um hier jetzt wieder zu differenzieren, möchte ich nach unterschiedlichen Zugängen zur Sache unterscheiden. Die meisten von Ihnen, vermute ich, werden einen Zugang zur Sache zunächst mal vorziehen oder auch im Sinne haben, wenn es um die informationspädagogische Bildung geht, den man als instrumentell pragmatisch bezeichnen kann. Sie wissen, der Einsatz der neuen Medien wird in irgendeiner Weise in Zukunft in Ihren Praxisfeldern eine Rolle spielen. Und Sie sind daran interessiert, dass Sie in der Lage sind, mit diesen Instrumenten, mit den Geräten, mit der Software umzugehen. Dieses Umgehen mit Werkzeugen, Geräten und so weiter charakterisiert die instrumentelle Dimension. Sie wollen diese Medien nutzen für ihre Zwecke. Sie sollen Mittel für ihre Zwecke sein. Eine solche Relation nennt man instrumentell. Die Motivation, die dem zugrunde liegt, ist, dass sie ihre künftige berufliche Praxis in einer Weise ausgestalten wollen, bewältigen wollen, die bedeutet, dass sie ihren Job nicht verlieren, dass sie überhaupt vielleicht reinkommen, dass der Job einigermaßen Spaß macht. Also alles das, was so man vielleicht bezeichnen könnte mit Bewältigung des beruflichen Alltags. Und das nennt man eine pragmatische Motivation. Es geht ihnen um ihren beruflichen Alltag. Sie wollen den gar nicht grundsätzlich in Frage stellen, sondern sie wollen ihn einfach nur bewältigen. Ganz pragmatisch, wie man eben auch sagt. Dazu gehört natürlich, dass sie einmal einfach mit diesen Sachen umgehen können. Aber mit den Sachen umgehen können, heißt ja noch nicht, mit ihnen so umgehen können, dass sie auch tatsächlich sinnvoll integriert werden in ihre gesellschaftlichen, in ihren beruflichen Alltag. Sie lernen vielleicht in einem Kurs über Word, was man alles machen kann an Formatierungen mit diesem Programm. Aber wann, wo und wie, welche Formatierungen denn nun tatsächlich sinnvoll sind, das lernen Sie bei einer solchen Schulung nicht. Weil das hat nichts mit Word zu tun und mit der Nutzung dieses Tools, sondern es hat etwas mit dem Anwendungsfeld zu tun und mit dem, was dort alles sinnvoll ist oder vielleicht auch nicht sinnvoll ist. So lernen Sie vielleicht, was man alles mit Word machen kann. Und viele, die das in so einem Kurs gelernt haben, wollen dann nachher in ihrer Praxis auch zeigen, was sie gelernt haben und feiern dann Formatierungsorgien, um zu demonstrieren, ich kann fetten, ich kann kursiv drucken, ich kann sogar beides zusammen, ich kann noch Kapitelchen einsetzen und so weiter und so fort. Nur, was dabei herauskommt, das Dokument, das dabei herauskommt, wird sozusagen hässlich, unlesbar oder was auch immer. Das heißt, die Beherrschung der Funktionen ist unter Beweis gestellt, aber dass der oder die Betreffende etwas von dem Anwendungsfeld versteht, ist damit nicht unter Beweis gestellt. Das heißt, dies muss aufeinander bezogen werden. Die Funktionalität, die von der Technik zur Verfügung gestellt wird, muss in sinnvoller Weise und das heißt auch in begrenzter Weise bezogen werden auf das jeweilige Anwendungsfeld. Und wie man so schön sagt, meistens ist weniger mehr in solchen Zusammenhängen. Also auf Funktionen auch zu verzichten oder vielleicht auch auf den Einsatz dieser Technik überhaupt zu verzichten, wenn eine andere Art und Weise, jetzt beispielsweise von Unterrichtsgestaltung, sich als sinnvoller erweist aufgrund dessen, worum es im Unterricht geht. Denn der Unterricht ist ja nicht dazu da, dass Sie zeigen im Unterricht, dass Sie mit neuen Medien umgehen können. Also das gehört zu instrumentell-pragmatisch dazu. Das ist keine reine Technikschulung oder Geräteschulung oder Softwareschulung, sondern das ist die Inbeziehungssetzung der erlernten Funktionalität dieser Technik auf oder zu einem Handlungsfeld und dann auch die sinnvolle Integration in dieses Handlungsfeld. Und das ist eine Anforderung, die wesentlich weitergeht, als was in der Regel unter Anwendung im Sinne von bedienen können, Geräte bedienen können, verstanden wird. Und um dieses mehr geht es natürlich auch in der Pädagogenausbildung. Nun gibt es auch andere Zugänge zur Sache. Seltener zwar, aber durchaus nicht völlig ausgeschlossen, ist auch, dass man sich einfach für die Sache sozusagen intellektuell interessiert. Also gar nicht unbedingt einen praktischen Nutzen im Sinn hat, warum man sich damit beschäftigt, sondern einfach, weil es etwas Neues ist und weil man es begreifen will, weil man es wissen will. Die meisten Studierenden, jedenfalls nach meiner Erfahrung, sind eher instrumentell pragmatisch orientiert in Bezug auf den Zugang zur Sache. Und für sie ist wichtig, dass dieser pragmatische Nutzen auch möglichst frühzeitig sichtbar wird, damit sie überhaupt motiviert sind, sich damit zu beschäftigen. Sonst erscheint ihnen das als zu abstrakt und abgehoben und wozu soll ich denn überhaupt? Aber es gibt auch eine Handvoll anderer Studierender, für die das gar nicht die vorrangige Frage ist, sondern für die tatsächlich im Vordergrund steht, sie wollen etwas verstehen. Sie wollen etwas wissen, wollen etwas begreifen. Ob daraus nachher auch eine Praxis resultiert oder etwas Nützliches für die Praxis, ist eine zweite Frage. Dies nenne ich also den theoretischen Zugang. Und der theoretische Zugang zur Sache, der zielt nun darauf, zu verstehen, was die neuen Medien eigentlich sind. Sie zu durchschauen, zu gucken, was dahinter ist. Das Prinzip zu erkennen, das darin wirkt. Ich nenne das, was dabei entsteht, Fachkompetenz. Es ist einmal Fachkompetenz auf der technischen Ebene. Das heißt, ich muss von der Technologie etwas verstehen oder will davon etwas verstehen. Es ist aber insofern diese Technologie, die hier eingesetzt wird, ja charakterisiert wird als neue Medien für Bildung, nicht grundsätzlich nur diese Technologie in ihrer Allgemeinheit, sondern es sind eben auch die spezifischen Ausprägungen neuer Medien für Bildung, die hier von theoretischem Interesse sind. Und insofern ist auch von theoretischem Interesse etwas, womit sich ja auch Theoretiker, Wissenschaftler intensiv beschäftigen, unter anderem auch ich selber, in welcher Weise denn überhaupt neue Medien in einem positiven Bezug zu den Aufgaben stehen können, die sich in pädagogischer Praxis stellen. Denn dies ist ja nicht selbstverständlich ausgemacht. Und es gibt genügend Pädagoginnen und Pädagogen, vor allen Dingen Ältere, vor allen Dingen welche, die aus der geisteswissenschaftlichen Tradition der Pädagogik kommen, die grundsätzlich in Frage stellen, dass der Einsatz von neuen Medien in der Schule überhaupt irgendeinen Sinn macht, pädagogisch. Die Zahl derer, die dies so ausdrücklich vertreten, ist deutlich geringer geworden in den letzten 10, 20 Jahren. Vor 20 Jahren war die Zahl derer, die gesagt haben, bloß keine Computer in die Schulen, noch relativ groß. Heute sind das nicht mehr so viele, aber so ein paar prominente Namen gibt es schon immer noch, die auch damit durch die Welt reisen, um das Fähnlein aufrechtzuerhalten der letzten Aufrechten, die noch verhindern könnten, dass der Computer in den Schulen Einzug hält. Letztlich ist die Schlacht geschlagen, denke ich, was das betrifft. Aber Josef Weizenbaum ist immer noch unermüdlich unterwegs, um davor zu warnen. Und auch Clifford Stoll beispielsweise, der das Buch Logout geschrieben hat, das vielleicht manche von Ihnen kennen, übrigens ein Pionier des Internet, sagt, so sinnvoll das Internet in vielen Zusammenhängen ist, für die Schule ist es nicht so wichtig, wie man allgemein denkt und sagt. Wir können darauf in der Schule auch verzichten. Es gibt viel wichtigere Sachen, die erstmal gemacht werden müssen in Schulen oder überhaupt in Bildungseinrichtungen, als dass wir uns nur mit Computer und Internet dort beschäftigen. Aber die Zahl derer ist geringer und um diese Frage entscheiden zu können, muss man schon darüber nachdenken und auch intensiver darüber nachdenken, auch theoretisch darüber nachdenken. Rein pragmatisch kann man vielleicht feststellen, diese und jene Software bringt nichts. Aber auf der grundsätzlichen Ebene könnte denn in dieser Technologie ein Potenzial stecken, das vielleicht heute noch gar nicht so richtig sichtbar ist, das aber noch zu erschließen wäre für künftige Entwicklungen, und zwar für Pädagogik auch interessante Entwicklungen. Dazu muss man sich theoretisch mit der Sache auch auseinandersetzen. Und also auch das gehört zur Fachkompetenz, die hier gemeint ist, mit dazu. Und schließlich ein dritter Zugang, den ich mit praktisch bezeichnet habe. Das scheint nun ein Zugang zu sein, wo man sich erstmal fragt, wo ist der Unterschied zu instrumentell pragmatisch? Auch hier geht es um Praxis. Aber es geht nicht um Praxis in dem pragmatischen Sinne, in dem bloß pragmatischen Sinne des irgendwie Zurechtkommens in dieser beruflichen Praxis von Pädagoginnen und Pädagogen, wie sie nun halt mal beschaffen ist. Sondern es geht hier um etwas mehr, nämlich darum, dass diejenigen, die auf dieser Ebene einen Zugang zur Sache suchen, sich vor allen Dingen für eine Neugestaltung, Umgestaltung, und zwar pädagogisch verantwortbare Neu- und Umgestaltung von pädagogischer Praxis interessieren. Das heißt, es ist ein Zugang, der im strengeren Sinne praktisch ist, als es der instrumentell pragmatische Zugang ist, weil er nämlich den Verantwortungsgedanken, und zwar den Verantwortungsgedanken fürs Gesamte, nicht für die Teilfunktion innerhalb des Gesamten, mit einbezieht. Worum es hier also geht, ist, dass der Einzelne auch gegenüber Infragestellungen dafür einstehen kann, für das einstehen kann, was er tut, es verantworten kann, was er tut, mit Argumenten dafür einstehen kann, wenn er kritisch befragt wird, etwas dazu sagen kann, warum dies, was er tut, denn sinnvoll ist. Dass dazu nicht nur einfach der Hinweis darauf, dass es praktisch funktioniert, reicht, sondern dass dazu auch auf das, was ich vorhin mit Kant Maxime genannt habe, notwendig ist, dass der Bezug darauf, die Bezugnahme darauf notwendig ist, wenn argumentiert wird, dann geht es immer auch um für andere nachvollziehbare Gründe. Der bloße Hinweis darauf, bei mir funktioniert, reicht da nicht. Weil man sich fragen kann, funktioniert, in welchem Sinnkontext funktioniert es denn? Es können Dinge auch in schrecklichen Zusammenhängen funktionieren, in Zusammenhängen, wo wir sagen würden, die sind unmenschlicher Art. Aber es funktioniert auf seine unmenschliche Art. Also das Funktionieren kann kein hinreichendes Argument sein auf dieser Ebene, sondern hier geht es wirklich darum, zu argumentieren und zu legitimieren. Und daraus soll eine Kompetenz resultieren, die als Gestaltungskompetenz bezeichnet wird und die sich auf das pädagogische Feld in seinem gesamten Zusammenhang, inneren Zusammenhang, das heißt auch in seinen Sinnhorizonten bezieht. Dazu muss man als Pädagoge oder als Pädagogin natürlich auch ein starkes Bewusstsein davon haben, was denn eigentlich der Sinn pädagogischer Praxis in ihrem Kern ist, worum es dabei gehen soll. Das, was vorhin mit der Kategorie der Mündigkeit etwa angesprochen worden ist. Und was denn Mündigkeit unter gegenwärtigen Verhältnissen bedeutet. Und was die neuen Medien eigentlich damit mit der Frage von Mündigkeit zu tun haben. Nun habe ich das so auseinandergelegt. Aber wenn man dies genauer sich anguckt, wird man feststellen, dass dies gar keine Alternativen sozusagen sind, sondern dass, wenn man beispielsweise auf der Ebene von praktischer Verantwortung für die Ausgestaltung des pädagogischen Praxisfeldes wirklich kompetent sein will, man auch natürlich auf der instrumentell-pragmatischen Ebene handlungsfähig sein muss. Und man natürlich eine Menge theoretisch auch verstanden haben muss dafür. Das heißt, ein solcher Zugang er nötigt auch, sich mit den anderen beiden Dimensionen zu beschäftigen. Oder wenn ich instrumentell pragmatisch dran gehe, aber die Erfahrung mache, dass mir ständig neue Systeme angeboten werden, dann bin ich instrumentell pragmatisch gesehen auch erstmal hilflos, weil mir meine eigene praktische Erfahrung keine hinreichenden Hinweise dafür gibt, ob ich denn nun dieses neue Angebot wahrnehmen soll oder nicht wahrnehmen soll. Nur auf der Basis von meinen gemachten Erfahrungen ist dies oft nicht entscheidbar. Das heißt, dann muss ich anfangen, mich auch theoretisch mit der Sache intensiver zu befassen, obwohl ich doch eigentlich nur pragmatisch, instrumentell orientiert bin. Es geht mir eigentlich nicht darum, ich bin nicht einer, der sich grundsätzlich für theoretische Fragen irgendwie interessiert, sondern es geht mir schon um meine Praxis, also um meine Alltagspraxis. Die will ich bewältigen. Aber um die bewältigen zu können, brauche ich doch auch etwas Theorie. Also muss ich mich auch mit Theorie beschäftigen. Und dabei erschließt sich mir möglicherweise auch meine Verantwortung für das, was ich tue. Die dritte Dimension. Ich will das jetzt nicht weiter verfolgen, auch weil ich gucken muss, dass ich mit der Zeit hinkomme. Möchte dann jetzt, im Skript ist er etwas ausführlicher dargestellt, möchte dann jetzt auf die den zweiten Bereich von informationspädagogischer Kompetenz zu sprechen kommen, von dem ich vorhin gesagt habe, es handelt sich dabei um prozessbezogene Kompetenzen. Auch hier gibt es wieder verschiedene Zugänge zu dem, worum es dabei geht. Sowohl auf der Ebene der Praxis, der pädagogischen Praxis, auf die vorbereitet werden soll, als auch schon im Vorbereitungsprozess selbst, also im informationspädagogischen Bildungsprozess, wird es für Sie alle in immer höherem Maße notwendig sein, mit anderen zusammenzuarbeiten. In den Schulen später, gerade wo es um Medienprojekte geht, die ja oft fachübergreifend angelegt sind und die Richtlinien für die Schulen sehen das auch vor, dass die Thematisierung der neuen Medien in der Schule möglichst fachübergreifend erfolgen soll. Das legt also fachübergreifende Projekte auch nahe. Da müssen Sie in der Lage sein, mit anderen Menschen, anderen Pädagoginnen und Pädagogen kooperativ zusammenzuarbeiten, um so ein Projekt über die Bühne zu bringen. Das bedeutet halt natürlich, dass Sie in der Lage sein müssen, sich mit anderen Menschen in Bezug auf ein gemeinsames Vorhaben zu verständigen. Sie müssen in der Lage sein, jemandem anderen ganz simpel zuzuhören. Zu verstehen, was er denn eigentlich will, worauf er hinaus will. Und wenn er sich nicht verständlich genug ausdrückt, dann einen Prozess in Gang zu setzen, indem es dann zu mehr Verständigungsmöglichkeiten kommt. Auf der anderen Seite müssen Sie auch sich selbst dem anderen gegenüber verständlich machen können. Das heißt, sich in seinen Horizont hineinversetzen, was umso schwieriger wird, wenn der andere einen ganz anderen disziplinären Hintergrund hat, eine ganz andere disziplinäre Sozialisation hat. Also wenn etwa Geisteswissenschaftler und Naturwissenschaftler oder Ingenieurwissenschaftler zusammenkommen, dann haben die ganz andere Traditionen oder Erfahrungen im Studium, in der Ausbildung gemacht, wie man denn an Probleme rangeht. Was überhaupt ein Problem ist, wird schon ganz unterschiedlich verstanden. Und wenn der eine sagt, das eigentliche Problem ist doch dann, ist doch das und das, und er beschreibt, welches technische Problem denn jetzt zu lösen ist, und der andere sagt, ach, das wirkliche Problem, das wahre Problem, um das es geht, ist doch, dass die Kinder nicht motiviert sind, also auf einer anderen Ebene, und die können beide sich nicht darüber verständigen, was denn nun das Problem ist, um das es geht, dann kommen die nie zu einer fruchtbaren Kooperation. Also, Sie dürfen nicht darauf beharren, dass das, was Sie als das Problem ansehen, das Problem ist, um das es eigentlich geht, sondern Sie müssen gucken, wie denn vielleicht beide Probleme auch miteinander zusammenhängen. Vielleicht sind die Kinder demotiviert, haben keine Lust, weil die Technik nicht funktioniert. Dann gibt es zum Beispiel einen Zusammenhang. Und schon hat man eine gemeinsame Ebene, auf der man die unterschiedlichen Sichtweisen zu einer gemeinsamen vielleicht, und die dann auch reicher ist, vereinigen kann. Also es gibt in Bezug auf Kooperation von Menschen miteinander auf der einen Seite sicherlich selbst wiederum, man könnte sagen, technische Probleme, die zu lösen sind, damit Kooperation funktioniert, denn Kooperation muss auch organisiert werden beispielsweise. Aber es gibt auch sozusagen eine Dimension traditionell geisteswissenschaftlicher Art, die mit dem Verstehen zu tun hat. Also man muss es hinkriegen, man muss es managen können und man muss einander auch verstehen. In der geisteswissenschaftlichen Tradition nennt man das Hermeneutik, die Kunst des Verstehens, des sich in ein anderes Denken hineinversetzen Könnens und es aus sich selbst heraus nachzuvollziehen. Psychologisch sagt man dazu Empathie, sich in einen anderen hineinversetzen zu können, um zu sehen, was er denn braucht, damit er mich versteht. Beispielsweise. Also, was dabei herauskommen soll, ist Teamkompetenz. Sie haben sicherlich auch alle schon im Rahmen der universitären Ausbildung Erfahrungen mit Gruppenarbeit gemacht und von daher wissen Sie vielleicht auch, wie wenig trivial das ist, was hier angesprochen ist. Gruppenarbeit heißt eben nicht einfach, dass drei ihre Arbeit miteinander teilen. Es gibt eine Gesamtarbeit, die teilt man in drei Stücke und jeder macht ein Stück davon und nachher baut man es wieder irgendwie zusammen. Das ist keine Kooperation, das ist Arbeitsteilung, aber unkooperative Arbeitsteilung. Die Ergebnisse sind entsprechend armselig bei dieser Art von Gruppenarbeit. Eine wirkliche Gruppenarbeit im Sinne von Teamarbeit würde bedeuten, dass also die Beiträge der Einzelnen in einer Weise zusammengebracht werden, dass mehr daraus entsteht als die Summe der Einzelbeiträge, der isolierten Einzelbeiträge. Immer geht es in solchen Gruppen, wie ich schon gesagt habe, natürlich auch, dass man sich wechselseitig verständigt. Nun gibt es in solchen Gruppen also nicht nur die Heterogenität dessen, dass der eine aus der Disziplin kommt, der andere aus der Disziplin kommt, den Hintergrund hat, sondern es gibt natürlich auch unterschiedliche Qualifikationen, die eingebracht werden, unterschiedliche Ausbildungsniveaus, die eingebracht werden. Mit anderen Worten, es gibt das, was man als Heterogenität in solchen Gruppen bezeichnet. Und in der deutschen Schulpädagogik, nicht in der theoretischen Disziplin der Schulpädagogik, sondern in der Pädagogik des deutschen Schulwesens, in der praktischen Pädagogik des deutschen Schulwesens, ist Heterogenität etwas ganz Schreckliches und Furchtbares und vermeintlich Bildungsverhinderndes. Wir haben ja ein hochselektives Bildungswesen, eines der selektivsten Bildungswesen weltweit. Und dies hängt damit zusammen, dass in Deutschland, in der deutschen praktischen Schulpädagogik, die Auffassung vorherrscht, dass möglichst homogene Gruppen, leistungshomogene Gruppen gebildet werden müssen, damit möglichst viel an Lerneffekt dabei herauskommt. Dahinter steckt die Vorstellung, dass schwächere Schüler die besseren oder stärkeren Schüler sozusagen bremsen und aufhalten. Und dass insofern heterogene Gruppen sich an einem Level orientieren, das die Schwachen überfordert und die Starken unterfordert. Das ist so die gängige Argumentation, die auch immer wieder herangezogen wird, um die Dreigliedrigkeit unseres Bildungswesens und auch die Beibehaltung dieser Dreigliedrigkeit beizubehalten, um das Sitzenbleiben als pädagogisch sinnvolle Maßnahme zu rechtfertigen und dergleichen mehr. PISA hat uns ja gezeigt, dass das weltweit durchaus ganz anders aussieht, dass also gerade die Systeme in Europa, die in dieser vergleichenden Untersuchung besonders gut abgeschnitten haben, genau dies so nicht kennen, diese Haltung, diese pädagogische Haltung in ihren Bildungseinrichtungen so nicht kennen, dass sie viel, viel besser mit Heterogenität umgehen können. Ja, dass vielleicht es sogar ein Hinweis darauf ist, dass Heterogenität etwas außerordentlich Befruchtendes sein kann, etwas Anregendes sein kann. Ich denke, für Pädagoginnen und Pädagogen muss es eigentlich klar sein, dass aus Unterschieden in der Qualifikation gerade eine eigene Motivation, ein eigenes Engagement resultieren kann. Denn Sie als Pädagoginnen und Pädagogen wollen ja gerade deswegen, weil Sie mehr wissen, oder ziehen ja gerade daraus, dass Sie mehr wissen als Ihre künftigen Schüler und Schülerinnen, die Motivation von diesem, was Sie mehr haben, etwas abzugeben. Also nicht in dem Sinne, dass Sie es dann verlieren, sondern dass andere auch daran teilhaben. Das heißt, Ihr Wissen ist ja gerade für Sie als Pädagoginnen und Pädagogen nicht etwas, was Sie hüten, eifersüchtig hüten, damit bloß kein anderer daran teilhat, sondern als Pädagoginnen und Pädagogen ziehen Sie gerade daraus die Motivation, es mitzugeben, mitzuteilen. Und warum sollte das nur für Sie gelten? Warum sollte das nicht eine Motivation sein, die sich überhaupt in Gruppen, in heterogenen Gruppen mobilisieren lässt? Ich denke, in heterogenen Gruppen kann gerade daraus, dass derjenige, der etwas Bestimmtes kann, anderen dies, was er kann, beibringen kann, eine besondere Motivation erwachsen. Das kann ungeheuren Spaß machen, anderen etwas beizubringen, anderen etwas zu zeigen. Wenn es nicht konkurrenzhaft organisiert ist, die gemeinsame Arbeit. Und umgekehrt kann es ja auch enorm anregend sein und Spaß machen, sich von anderen etwas beibringen zu lassen. Beides muss man natürlich können in Teams, die miteinander arbeiten, in heterogenen Teams. Man muss in der Lage sein, den anderen das zu vermitteln, was ich weiß, aber sie nicht, oder was ich kann, aber sie nicht, und umgekehrt sich von ihnen das beibringen zu lassen oder zeigen zu lassen, was sie können oder wissen, ich aber nicht. Und daraus entstehen dann Lernprozesse, die auch kollektive Lernprozesse sind, in denen dann auch diese gesamte Gruppe sozusagen lernt, eine lernende Einheit wird. Kennen vielleicht auch das Schlagwort von den lernenden Organisationen, wo also nicht nur der Einzelne in einer Organisation lernt, sondern die Organisation, oder in diesem Falle die Gruppe, selbst sich dadurch weiterentwickelt. Für Sie als Pädagoginnen und Pädagogen ist das natürlich eine ganz zentrale Kompetenz, was hier mit Vermittlungskompetenz bezeichnet ist, aber in allen kooperativen Zusammenhängen, die mit Heterogenität arbeiten müssen, können, dürfen, ist dies ein ganz wichtiger Punkt. Und schließlich komme ich zu einem Zugang zur Sache, der damit zu tun hat, dass aufgrund der Dynamik der Entwicklung auf diesem Felde der neuen Medien es nicht mehr möglich ist, so zu denken, was die Ausbildung von Qualifikationen betrifft, dass da einmal ein entsprechender Qualifikationsprozess stattgefunden hat und dann weiß man es. Dann kann man es für eine gewisse Zeit, für eine längere Zeit. Das mag dann natürlich in der Praxis sich immer noch weiter verfestigen und durch Übungen auch noch stärken und so weiter. Aber man hat sozusagen ein Fundament, von dem her dann eigentlich nur noch erweitert wird. Mit dem Fundament, das ist vielleicht auch weiterhin noch eine wichtige Sache, aber immer mehr von dem, was man einmal gelernt hat, wird durch die technische Entwicklung auch wieder entwertet. Und es kommt eben vor allen Dingen darauf an, Sie kennen die entsprechenden Stichworte, lebenslange Weiterbildung oder lebenslanges Lernen. Es kommt in zunehmendem Maße darauf an, dass man sein Leben lang in der Lage ist, immer wieder auch dazu zu lernen, und zwar Neues dazu zu lernen, nicht einfach vorhandene Qualifikationen zu verfestigen und zu erweitern, sondern Neues dazu zu lernen, auch umzulernen, auch Gelerntes lassen zu können, hinter sich lassen zu können und sich auf ganz Neues einzustellen. Und dazu braucht es, weil es dafür keine institutionelle gesicherte Unterstützung mehr gibt, wo einen jemand an die Hand nimmt und einem sagt, was wichtig zu lernen ist, braucht es die Fähigkeit, selbst zu beurteilen oder beurteilen zu können, was denn nun die nächsten notwendigen Bildungsmaßnahmen sind, auf die ich mich einlassen werde oder einlassen möchte oder einlassen muss. Das heißt, ich muss urteilsfähig sein im Hinblick auf meinen eigenen Bildungsbedarf. Und ich muss in der Lage sein, meinen eigenen Bildungsprozess auch so zu regulieren, dass ich, ohne dass jemand mir ständig auf die Finger guckt und ohne dass jemand aufpasst, ob ich denn auch pünktlich erscheine zum Unterricht, ich selbst in meinem Alltag da die nötige Disziplin aufbringe, die entsprechenden Techniken entwickelt habe, meinen Lernprozess über lange Zeiten hinweg, möglicherweise eben ein Leben lang, selbst zu organisieren. Autodidaktisch anzugehen. Ich bezeichne das als Bildungskompetenz in dem Sinne, dass ich nicht einfach nur irgendwie mich bilde, aufgrund dessen, was nun mal mit mir so passiert in meinem Leben, sondern dass ich meine eigene Bildung als einen Prozess nicht nur verstehe, sondern auch angehe, praktisch angehe, für den ich Verantwortung übernehme, weil da ist niemand mehr, keine Instanz mehr, keine Person, keine Institution, die für mich diese Verantwortung übernimmt. Wie das die Schule für Kinder und Jugendliche ja immer noch tut. Ja, damit bin ich bei der differenzierenden Beschreibung dessen, was mit informationspädagogischer Kompetenz insgesamt gemeint ist, soweit durch. Um nochmal es einzuordnen, in diesem Kontext steht diese Vorlesung hier, aber sie kann nur einen begrenzten Beitrag zu dem leisten, was hier insgesamt beschrieben worden ist, insbesondere bezogen auf die prozessbezogenen Kompetenzen, auf den pragmatisch-instrumentellen Zugang bei den sachbezogenen Kompetenzen, sind die Möglichkeiten einer Vorlesung grundsätzlich begrenzt. Aber es gibt eben auch andere Veranstaltungen, die in unserem Studienschwerpunkt angeboten werden, die auch einen anderen Charakter haben, die Sie in anderer Weise einbeziehen, die dann auf Ihre Weise mit anderen Arbeitsformen und so weiter etwas dazu beitragen sollen, diese informationspädagogische Kompetenz in den bezeichneten Dimensionen insgesamt auch, zu unterstützen oder Ihre Ausbildung zu unterstützen. Denn letztlich entscheidend ist das, was Sie selbst tun. Das heißt, ob Sie über die notwendige Bildungskompetenz verfügen, das heißt Verantwortung für Ihren eigenen Bildungsprozess übernehmen können. Ich danke Ihnen.